Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Mit seinen Büchern über das Gehen und die Stille ist Erlin Kagger auch in Deutschland zu einem Bestseller-Autor geworden. Er ist aber auch für ein anderes Buch schon mal eine Woche im Untergrund, also im Tunnelsystem von New York unterwegs gewesen. Er hat beide Pole dieser Erde erwandert und ist auf den Mount Everest gestiegen. Ein echter Abenteurer also und noch dazu ein Verleger und auch ein bedeutender Kunstsammler. Ganz schön viel für ein Leben, Herr Kagge. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa.
Vielen Dank.
Und damit, meine Damen und Herren, endet die professionelle Moderation, denn ich muss gleich bekennen, wir teilen das gleiche Laster, die gleiche Obsession. Wir sammeln beide Kunst. Insofern weiß ich nicht, ob ich da gut durchkomme, denn schauen Sie nur, Erlin Kagge hat Raymond Pettibone über einem Sofa hängen, eine ganze Wand voll von Originalen. Ich habe eine einzige kleine Grafik zu Hause. So ist das Leben manchmal, ungerecht, finde ich. Voller Neid und Bewunderung schaue ich auf Ihre Sammlung, Herr Kagge. Wie hat es denn überhaupt mit dem Sammeln angefangen? Wie ist die Obsession entstanden?
Also das erste Stück, das ich gekauft habe, das habe ich mit 21 gekauft. Ich war damals im Liebeskummer, weil meine Freundin mich verlassen hatte. Und diese Lithografie, die war ein bisschen wie Edvard Munch, da ging es um Eifersucht. Und ich habe mich mit dieser Lithografie identifiziert, es war spät in der Nacht. Und der Künstler brauchte ein bisschen Rotwein. Ich habe also dieses Stück eingetauscht gegen zwei Flaschen Rotwein. Und wir haben die Flasche dann in der Nacht getrunken. Aber ich habe immer noch
das
die Lithografie.
Das war natürlich dann sozusagen nur das erste Bild, das Sie gekauft haben. Zu einer Obsession gehört nicht ein einmaliger Kauf, sondern viele Käufe oder dauernde Käufe. Wie ist es zu dieser Obsession gekommen? Wie ging das dann weiter?
Also wenn man anfängt, Kunst zu sammeln, muss man besessen sein. Es ist kein Hobby, das ist ein Lebensstil. Und Ende der 90er habe ich angefangen mit dem Geschäft als Herausgeber und ich war in der Lage, ein Haus für meine Familie zu kaufen. Und dann dachte ich, ich habe jetzt auch genug Geld, um etwas für Kunst auszugeben. Und das mache ich jetzt schon seit 20 Jahren. Seit Jahren kaufe ich jede Woche praktisch eine Arbeit. Und ich habe auch sehr viele deutsche Künstler gekauft. Das ist nicht rational. Es ist ein bisschen wie auf den Mount Everest zu steigen. Es ist absurd.
Zu dieser Absurdität gehört aber auch ein großes Maß an Vergnügen. Sie haben geschrieben, das sei eine seelische Rendite. Was heißt denn das, eine seelische Rendite zu bekommen durch Kunst?
Ich glaube, oft ist dein Meisterwerk einfach etwas, was mit Ruhe zu tun hat, mit Stille. Da drin findet man den Humor, die Frustration des Künstlers, Liebeskummer, Eifersucht, Siege, Verluste. All das ist in diesem Werk drin. Und in dieser Stille versucht man ein bisschen von dem zu verstehen, was der Künstler damit ausdrücken wollte. Und manche große Kunstwerke, wie zum Beispiel im Städel in Frankfurt, da sieht man Werke, die so eine spirituelle Aussage haben. Aber das hängt von einem ab. Man muss daran glauben und man muss es suchen wollen.
Und dieses Suchen beginnt auf dem Kunstmarkt, also Originale zu kaufen. Dieses Buch ist ja auch ein bisschen eine Anleitung zum Kunstsammeln. Und eine Maxime, die ich darin gefunden habe, ist eine sehr ungewöhnliche. Lerne, indem du kaufst. Also normalerweise kriegt man ja immer gesagt, ja, gucken Sie sich das mal an und überlegen Sie sich das in Ruhe. Vielleicht geht man auch erstmal nur 10-mal in die Galerie und schleicht da drum rum. Aber lerne, indem du kaufst, heißt schnell kaufen, oder?
Man muss nicht schnell sein. Ich glaube, viele Menschen sammeln gerne Kunst. In Norwegen sagen wir gehen immer um den Brei herum. Man muss einfach mal reingreifen und anfangen, etwas zu kaufen. Das ist ganz klar. Und es geht auch darum, dass Kunst nicht unbedingt teuer sein muss. Man kann auch großartige Kunst von tollen Künstlern kaufen für einen Preis, der nicht zu verrückt ist. Und das ist auch ein Grund, warum ich das Buch schreiben wollte. Ich wollte einfach einige der Mythen aus dem Kunstgeschäft entfernen. Und ich wollte die ganze Geschichte einfach mal aus der Sicht eines Sammlers erzählen und nicht aus der Sicht eines Galeristen oder Kurators oder Journalisten.
Was heißt es denn, einen Künstler zu einem respektablen Preis noch zu kaufen? Also Sie schreiben in Ihrem Buch, man muss ein großes Kunstwerk zu einem respektablen Preis kaufen. Aber das eigentlich funktioniert das so nicht. Ne? Also wenn man nicht weiß, wann ein Kunstwerk groß ist und wenn es groß ist, ist der Preis zu groß.
I'm not totally agree.
Da würde ich nicht ganz zustimmen. Also ich denke, es ist durchaus möglich, auch etwas anderes zu finden. Wenn die Leute zurückdenken, also ich hätte damals Gerhard Richter kaufen können für 1000 Mark. Aber diese Möglichkeiten, die gibt es jeden Tag, nicht nur in der Vergangenheit. Tolle Künstler werden jeden Tag geboren. Ich denke, einer der Gründe, warum ich das Buch geschrieben habe, war, um zu zeigen, dass man natürlich ein bisschen Geld braucht, ja. Aber man kann eine tolle Sammlung aufbauen mit relativ begrenzten Mitteln. Es ist ein großes Privileg.
Das glaube ich gern. Was heißt relativ geringe Mittel?
Okay, jetzt wird's persönlich.
Klar, warum denn nicht?
Also wenn man zum Beispiel in die Kunsthalle Berlin geht oder wenn man Editionen kauft, da kann man ganz tolle Editionen bekommen von ganz tollen Künstlern für 500 Euro oder 1000 Euro. Also das finde ich ist eigentlich ganz gemäßigt. Und dann kann man auch 100.000 oder 1 Million Euro ausgeben, aber für mich ist das viel zu viel. Ich kaufe junge Künstler. Junge Kunstwerke, das ist natürlich am schwierigsten. Ich denke einfach, dass man das Leben schwieriger machen muss, als es sein müsste.
No risk, no fun?
Ja, aber als Norweger, also wir sind ja eigentlich privilegiert, wissen Sie. Und auch die Deutschen, nicht jeder, aber viele Deutsche. Und wenn man das, man muss das Leben ein bisschen schwieriger machen, damit es auch Bedeutung erhält.
Sie schreiben in Ihrem Buch, je geringer der Preis für originale Arbeiten, desto größer ist das Risiko. Warum gehen Sie dieses Risiko dann ein, wenn Sie junge Kunst sammeln? Sie können ja auch etablierte Positionen kaufen. Machen Sie auch, weiß ich.
Ja, wenn man einfach über Investitionen nachdenkt, dann sollte man natürlich etablierte, sehr teure Künstler kaufen. Aber für mich, ich habe einfach nicht so viel Geld. Und ich denke, es ist einfach interessant zu versuchen, Kunst und den Künstler zu verstehen, bevor all die Kuratoren und Mäzen und Auktionshäuser diesen Künstler als großen Erfolgskünstler etabliert haben. Also man will praktisch vor dem Künstler sein, vor den Kuratoren muss man da sein. Und man muss sich selber auch überholen in gewisser Hinsicht. Es ist natürlich sehr schwierig. Manchmal baue ich Kunst, die ich gar nicht verstehe, oder auch Kunst, die mir nicht mal gefällt. Aber ich denke, in ein paar Monaten oder in ein paar Jahren gefällt mir das vielleicht. Und darüber habe ich ja geschrieben, man sollte eigentlich seinem eigenen Geschmack vorauseilen.
Ja, dem eigenen Instinkt folgen, haben Sie geschrieben. Aber wie entwickelt man diesen Instinkt? Wie machen Sie das? Wie viele Galerien gucken Sie an? Waren Sie in Frankfurt schon in der Galerie?
Many.
Viele, viele.
This time?
Und man muss in Museen und Galerien gehen, viel reden, so viel Kunst wie möglich sehen und kennenlernen. Man muss die eigenen Augen auch schulen, aber man sammelt natürlich Kunst nicht mit den Augen, sondern mit der Nase und den Ohren. Man muss den Leuten zuhören, Leuten, die mehr über Kunst wissen als man selbst. Und man muss erschnüffeln, was in der Gesellschaft gerade passiert, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und irgendwann muss man sich selber einfach vertrauen. Ich habe nie einen Berater verwendet, aber ich höre natürlich immer auf Leute, die was kennen. In Deutschland gibt es ja ganz tolle Galerien zum Beispiel. Und es gibt großartige Möglichkeiten.
Normalerweise bekommt man, wenn man als junger Sammler, damals, als ich anfing zu sammeln, ist mir das andauernd gesagt, wird mir heute auch noch gesagt, heißt es immer, kauf, was dir gefällt. Für Sie ist das, wie Sie schreiben, ein lausiger Rat. Warum?
Ich glaube, das ist einfach der übliche Hinweis, den man bekommt in der Kunstwelt. Kauf, was dir gefällt. Für mich ist das Unsinn. Denn wenn Sie nur das kaufen, was Ihnen gefällt, dann haben Sie es irgendwann auch mal satt. Dann können Sie es nicht mehr sehen. Und ich denke, man sollte Dinge kaufen, die einen herausfordern. Dinge, die einen zum Nachdenken bringen und auch zum Wachsen. Ich habe 3 Töchter und als die klein waren, wollten die rosa Bilder haben. Das war schon alles. Aber man muss irgendwann einfach seinen eigenen Geschmack entwickeln.
Ich habe meinem Sohn das letzte Bild aussuchen lassen, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Also insofern hat er das Richtige getan, weil ich liebe das Bild mittlerweile. Wenn Sie über eine Messe gehen oder sowas, wie können Sie da noch sozusagen dieses Interesse auf auch verstörende Kunst entwickeln? Weil ich merke, wenn ich auf eine Messe gehe, dann ist man umgeben von einer Vielfalt von Eindrücken, sodass ich dann immer nur noch das sehe, was ich ohnehin schon so erkenne oder einordnen kann. Also wo ich sagen kann, das gehört ungefähr dahin. Dann bin ich irgendwann so dicht, weil die Augen das gar nicht mehr mitmachen und der Kopf sowieso nicht, dass ich dann eher rumstehe und wie alle anderen ein Glas Wein in der Hand halte und gar nichts mehr über Kunst rede, sondern wie der letzte Urlaub war.
Yeah, but that's, as I said, it is difficult.
Ja, genau wie ich sagte, es ist schwierig, so ist es. Wenn es nicht schwierig wäre, könnte es ja jeder. Und man ist voll von diesen Eindrücken. Oft ist es schwierig, den Unterschied zu erkennen. Es sind halt schöne Fotos. Man muss einfach das eigene Auge auch ein bisschen schulen. Und ja, es ist schwierig. Und ich denke, darin liegt ja auch die Schönheit. Aber vieles im Leben hat damit zu tun, dass man sein eigenes Potenzial erfüllt.
Welche Rolle spielt beim Kunstkauf der Galerist oder die Galeristin?
Sie und die meisten Menschen haben ja auch noch was anderes zu tun. Wir haben nicht so viel Zeit. Wir können uns nicht immer mit Künstlern zusammensetzen oder mit Kuratoren oder Künstlern. Und deswegen denke ich, dass die wichtigste Person für einen Sammler in der Kunstwelt tatsächlich die Galeristen sind. Ich habe also viel Zeit verbracht mit Galeristen. Das mache ich immer noch, denn die Galeristen sind ja diejenigen, die kontrollieren, wer was kauft. Und als Sammler ist es ganz wichtig, dass man tolle Kunstwerke von tollen Künstlern kauft. Und das ist es und alles andere ist irgendwas anderes.
Ja, das ist ja eben die schwierige Sache, tolle Kunst von tollen Künstlern zu kaufen, dafür nicht so ganz so viel Geld zu bezahlen. Das macht die Sache dann extrem schwierig. Sie sagen, man muss die Galeristen suchen, die an ihre Künstler glauben. Das behaupten aber alle Galeristen.
That's true.
Ja, das stimmt. Man muss also praktisch Galeristen finden, die die eigenen Werte auch teilen und den eigenen Geschmack. Das ist wichtig. Man muss praktisch die Leute finden, die die gleichen Künstler wertschätzen, die sie auch wertschätzen. Jeder sagt natürlich, die Welt ist nicht fair. Stimmt, aber so unfair ist sie auch nicht. Man kann auch sehen, dass manche Leute, die sehr reich sind, viel Geld haben, die sammeln Kunst und dann sieht man deren Sammlung und die Sammlung ist langweilig. Weil sie einfach nach ihrem, weil sie nicht nach ihrem Herzen gehen. Man muss nach seinem Herzen auch gehen. Und das sage ich halt auch in dem Buch. Wie bekommt man eine bessere Sammlung als die eines russischen Oligarchen? Und das ist nicht so schwierig.
Nämlich? Außer dem Herzen. Herz haben wir alle, aber sammeln tun wir nicht alle.
Also wenn man unbegrenzt Geld zur Verfügung hat, dann hat man vielleicht auch nicht so viel Geschmack und dann kauft man nur die ganz teuren Stücke und das sind Trophäen zu einem bestimmten Zeitpunkt.
they don't age well.
Und oft altern die nicht allzu gut.
It's interesting to see,
es ist ganz interessant, das zu sehen. Da hat man vielleicht diesen Jeff Koons und dann Richard Serra und die beiden Tillmans.
And the collection doesn't have a soul.
Aber die Sammlung hat einfach keine Seele.
So, because those people are lazy.
Und diese Leute, die sehen etwas, die haben ja oft das Geld von ihren eigenen Leuten gestohlen. Und die sind überhaupt nicht eingeschränkt. Also es ist manchmal hilfreich, nicht genug Geld zu haben. Sie wollen so viel kaufen, aber sie haben nur so viel Geld. Und das diszipliniert einen auch. Wenn man das selber macht, dann macht man natürlich auch viele Fehler dabei. Wenn man einen Berater hat, macht man alles richtig. Aber das macht auch die Sammlung langweilig. Man sollte eigentlich Fehler machen.
Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, dass Sie, wenn Sie sich nicht zwischen zwei unterschiedlichen Kunstwerken entscheiden können oder mehreren, den Galeristen fragen, welches er nehmen würde. Oder welches er Ihnen empfehlen würde. Sie benutzen also doch in gewisser Weise einen Berater.
Ja, ja, he or she.
Ja, er oder sie.
Most people are honest.
Die meisten Menschen sind ehrlich. Sie können einen Galeristen fragen, was er empfehlen würde, und dann geben einem die Galeristen auch eine ehrliche Meinung. Und das ist eine gute Meinung, denn der Galerist weiß meistens etwas über den Künstler, kennt seine Arbeiten, hat schon jahrelang mit dem Künstler zusammengearbeitet und weiß dann mehr als sie. Das muss man einfach akzeptieren. Aber letztlich geht es um den eigenen Geschmack. Man muss sich selber auch dabei trauen.
Und loyal zum Galeristen bleiben, schreiben Sie. Was heißt denn das, loyal gegenüber einem Galeristen zu sein?
I'm a strong believer in loyalty.
Ich glaube sehr an Loyalität. Ich habe eine enge Beziehung. Wenn man eine enge Beziehung hat zu einer Galerie, dann behandelt die einen gut. Man sollte sie auch gut behandeln. Nicht? Man sollte sich nicht als etwas Besseres fühlen. Man sollte wirklich auch ein bisschen demütig sein, seine Rechnungen bezahlen und auch zuhören. Und manchmal geht der Wert eines Künstlers dramatisch hoch. Und dann sollte man das auch teilen mit dem Galeristen. Man sollte nicht zu gierig werden dabei. Ich verkaufe kaum Kunst. Denn ich kaufe zu geringen Preisen, aber manchmal ist es so, dass die Preise zu hoch schießen und dann nehme ich auch das Geld entgegen und dann arbeite ich mit der Galerie zusammen. Ich will den Markt ja nicht zerstören für die Galerie.
Ja, aber der Markt ist ja sozusagen, wie man im Augenblick sehen kann, ein wahnsinns aufgeblähter Markt, wo man kaum die Chance hat, daran teilzunehmen, wenn man nicht wirklich superreich ist. Also zumindest bei bestimmten Künstlern. Also man muss anders in diesem komischen Markt operieren. Und da ist es dann loyal zu Galeristen zu sein ganz schwierig. Also Sie haben angefangen, Sergej Jensen zu sammeln in der Galerie Neu. Also ein deutscher Maler, der ganz speziell ist. Wirklich ein toller Maler. Hätte ich auch gerne in meiner Sammlung gehabt. Konnte ich mir aber schon damals nicht leisten, als Sie den gekauft haben. Heute unterstelle ich mal, bei dreistelligen Summen ist es für Sie auch nicht mehr einfach, den zu sammeln.
No, but you know, but you had your chance.
Nein, aber Sie hatten Ihre Chance und Sie haben nicht gekauft, als er ganz günstig war. Naja, da müssen Sie halt warten, dass neue Künstler auf den Plan treten. Aber die gute Nachricht ist natürlich, dass der Kunstmarkt immer hoch und runter geht. Und irgendwann geht er auch wieder in die Knie. Und dann haben Sie wahrscheinlich die Chance, okay, den Künstler oder die Künstler zu kaufen.
Wie ist es denn mit den Kontakten zu den Künstlern selbst als Sammler? Ist ja ein schwieriges Feld, weil man geht eigentlich in einen Raum, der für einen nicht gemacht ist, also für einen Sammler nicht, ins Atelier zum Beispiel, ins Studio, besucht Leute mit unfertigen Arbeiten. Welche Rolle spielt das für Sie, wenn der Galerist sozusagen das Haupteinfallstor zur Kunstwelt ist?
Ja, es ist natürlich auch ganz sinnvoll, sich mit Künstlern zusammenzusetzen. Manchmal ist das interessant, manchmal macht es Spaß, aber man geht dann ja auch mal zum Studio und guckt, was der Künstler da macht. Das mache ich sehr oft. Aber das dauert natürlich auch seine Zeit. Man braucht Zeit dafür. Und ich muss ja auch noch arbeiten. Und dann ist es so, dass praktisch der Galerist der Torhüter ist. Ich mag auch gern mal eine schöne Party. Es ist nett, sich hinzusetzen, was zu trinken und sich mit den Künstlern zusammenzusetzen. Und mit drei Töchtern kann man das nicht so oft machen.
Das stimmt. Treffen Sie sich auch mit Sammlern? Haben Sie einen Austausch mit anderen Sammlern? Und welche Sammler sind Ihnen da besonders wichtig? Weil es gibt ja unendlich viele.
Ja, ich spreche auch mit anderen Sammlern. Aber wissen Sie, Sammler, die sprechen natürlich sehr gerne über die Kunst, die sie gekauft haben. Aber hier in Deutschland, da gibt es ganz tolle Sammler in Berlin zum Beispiel. Deutschland ist für Norweger ein Rollenmodell, ein Vorbild. Denn Deutschland ist ja seit, die deutsche Kultur ist seit Hunderten von Jahren so wichtig für Norwegen gewesen. Und das hat die norwegische Kultur sehr stark beeinflusst. Und deswegen höre ich sehr gerne den deutschen Sammlern zu. Und das deutsche Schulsystem ist auch sehr gut. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich so viele deutsche Künstler sammle.
Weil das Schulsystem so gut ist? Oder die Kunsthochschulen?
Also ich spreche über die Kunsterziehung in Deutschland. Die Kunsterziehung in Deutschland ist wirklich gut. Und sie konzentriert sich auf Kunst, wie in England. In England konzentriert sich das auf Berühmtheiten und Partys, wo mein Eindruck ist, mag falsch sein, aber wenn ich zurückdenke in meinem Leben, ich habe schon viele falsche Aussagen gemacht, aber ich denke, dass die Kunsterziehung hier sehr gut ist in Deutschland und mein Eindruck ist auch, dass die Deutschen sehr gerne sehr gute Bücher lesen. Und das ist mein Eindruck.
Sie haben schon mehrfach Ihre Töchter angesprochen. Was sagt denn eigentlich Ihre Familie zu Ihrem kleinen, unbedeutenden, sehr billigen Hobby?
Also wenn man ein Kunstsammler ist, das ist ja eine sehr persönliche Angelegenheit. Das ist Teil der eigenen Biografie. Ich bringe natürlich auch meine Töchter mit da rein, aber letztlich geht es dabei um mich. Das ist keine kollektive Angelegenheit.
Und sagen die, gibt doch nicht so viel Geld dafür aus?
No.
Das höre ich ab
Nein.
und zu.
Also dann sollten Sie denen mal was erzählen.
Ein Galerist, ein ganz berühmter Galerist, wird bei Ihnen auch zitiert, hat mal gesagt, Ernst Beierle, du musst Schulden haben, viele Schulden. Wie viele Schulden haben Sie?
Today?
Heute? Yeah.
You know, unfortunately,
also unglücklicherweise habe ich Schulden, ja.
It's stupid.
Das ist natürlich blöd. Aber hey, ich habe ein paar Kunstwerke gekauft, obwohl ich das Geld nicht hatte. Aber ich denke einfach, alle Sammler waren schon mal in der Situation und man ist einfach so drauf aus und man wird geradezu verrückt danach. Man kann es rational einfach nicht erklären. Man hat 700 oder 800 Kunstwerke und man braucht noch ein oder zwei dazu und dann nimmt man eben Schulden auf. Ja, es stimmt schon. Ich will bei meinem Galeristen bis zum November auch die Schulden bezahlen.
No, das geht ja. Also November ist ja okay. Sind da die Galeristen auch loyal zu Ihnen und sagen, wir geben Ihnen ein bedeutendes Stück und sagen, Sie können es abstottern gegenüber einem Sammler, der sehr viel mehr Volumen hat und sagt, die nehme ich mit?
Ich glaube ja. Die Galeristen sind ja wie jeder andere auch. Sie werden natürlich gerne fair behandelt und die mögen es auch. Die mögen es nicht, wenn man nicht sofort zahlt und wollen, dass man zumindest dann auch anruft und sagt, okay, aus diesem Grund kann ich nicht bezahlen, ich bezahle dich dann. Das ist dann auch okay.
Sie schreiben, bleibe freundlich, wenn es ums Geld geht. Was heißt denn das genau? Muss man nicht auch ein bisschen handeln in so einer Galerie? Also man weiß, dass immer 10-20% in jeder Marge bei jedem Kauf drin sind. Man könnte reinpoltern und das sofort einfordern. Aber was heißt es, freundlich zu bleiben, wenn es um viel Geld geht auch?
Das bedeutet, dass der durchschnittliche Sammler, das sind Sammler, die fühlen sich sehr stolz, weil sie das alles selber angefangen haben. Die haben das Gefühl, dass sie immer ein Recht auf einen Rabatt haben. Und die sind manchmal sehr klein von Statur. Und die wollen immer ihren Willen haben. Und oft ist es so, dass die Menschen respektlos behandeln. Und das ist ein großer Fehler. Ich versuche, freundlich zu sein. Ich denke, ja, wir sollten alle freundlich zueinander sein, auch zu den Galeristen. Und letztlich werden die einen dann auch freundlich behandeln und einem wirklich gute Meisterwerke anbieten. Und das ist das einzig Wichtige.
Wann hört die Freundlichkeit auf? Sie haben ein Bild mal gekauft, wann hört die Freundlichkeit auf? Sie haben in der Galerie mal oder auf der Messe ein Stück gekauft, das quasi schon in der Verhandlung mit, also es sind zwei Galeristen gewesen, Galerie Neu war das, glaube ich, und sie waren schon quasi in der Preisabsprache und Sie sind dazwischen gebrochen. Das war jetzt nicht sehr freundlich.
Nein, aber manchmal, also meistens, die meiste Zeit muss man freundlich sein, aber manchmal geht es eben nicht. Und bei dieser Gelegenheit, da war es einfach so, dass das zwei Sammler waren, die wollten etwas ganz Tolles von Sergei Jensen kaufen. Das ist ja ein ganz toller Künstler und die waren einverstanden zu kaufen. Aber die haben immer wieder rumgehandelt, wollten einen größeren Rabatt haben. Ich habe das Stück gesehen, ich wollte es haben. Ich habe gesagt, ich will es kaufen. Und die Galeristen sagten, nee, können Sie nicht kaufen, die kaufen es. Ich habe gesagt, okay. Wenn Sie, ich kenne das Gesetz, wenn Sie noch keine Vereinbarung um den Preis haben, dann ist das jetzt noch frei. Ich zahle dem höchsten Preis, ich will keinen Rabatt, ich bin bereit, jetzt zu zahlen. Da hat der Galerist gesagt, okay, Sie können das kaufen. Da bin ich zu den beiden gegangen und habe gesagt, Leute, oder der Galerist ist dahingegangen, hat gesagt, ich habe dem Mann das gerade verkauft. Die waren natürlich sauer. Kann ich verstehen. Aber die wollten den Preis runterhandeln. Und ich habe das Stück kaufen können. Das war nicht nett. Okay.
Große Kunst für kleines Geld. Herzlichen Dank für das Gespräch, Erlin Kagge. Ganz tolle Bilder drin. Müssen Sie sich anschauen. Vielen Dank.
Danke. Vielen Dank.